Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Die Vermittler im Gaza-Konflikt drängen auf neue Verhandlungen für eine Feuerpause. Tim Aßmann.
Gemeinsam riefen die USA, Ägypten und Katar die Konfliktparteien im Gaza-Krieg zu einer neuen indirekten Verhandlungsrunde auf. Ein Rahmenabkommen über eine Feuerpause und die Freilassung der Geiseln liege auf dem Tisch. Nur Details seien noch zu klären, erklärten die drei Länder, die in dem Konflikt als Unterhändler zwischen der Hamas und Israel vermitteln. Die Regierung in Jerusalem teilte nur Stunden später mit, sie werde ein Verhandlungsteam für eine neue Gesprächsrunde entsenden. Sie soll am kommenden Donnerstag in Doha oder Kairo stattfinden. Die Hamas hat auf den Vorschlag der Unterhändler noch nicht offiziell reagiert. Der Anlauf zum Abschluss eines Abkommens könnte aber scheitern, falls es vorher zum angekündigten Angriff des Irans und seiner Verbündeten auf Israel kommt.
Auf die Schlüsselrolle des Iran verwies heute Morgen im Deutschlandfunk auch Andreas Reinicke, Direktor des Deutschen Orientinstituts, früher auch EU-Sonderbeauftragter für den Friedensprozess im Nahen Osten.
Der Iran hat im Prinzip kein Interesse an einer Auseinandersetzung mit Israel oder einem großen Krieg. Das eigentliche Interesse des iranischen Regimes ist, seinen Fortbestand zu sichern, und zwar sowohl der Revolutionsgarden als auch des religiösen Regimes. Und da geht es um die Nachfolge von dem greisen Ayatollah Khamenei. Da kann man jetzt keinen Krieg gebrauchen in einer solchen Situation. Und außerdem hat der Iran immer vor allen Dingen Hisbollah aufgerüstet als sogenannte Zweitschlagskapazität. Das heißt, für den Fall, dass es angegriffen würde, dass andere dann antworten könnten. Andererseits stehen sie natürlich in einer schwierigen Lage, denn sie fühlen sich natürlich provoziert. Dann ist eben die Frage, ob solche Verhandlungsangebote dazu beitragen können, eine Entscheidung weg von einer Konfrontation oder eines unmittelbaren Konfliktes zu gehen.
Der Nahostkonflikt überschattet auch die Gedenkzeremonie für den Atombombenabwurf auf Nagasaki vor 79 Jahren. Katrin Erdmann.
Ein Vertreter der Palästinenser ist zur Gedenkveranstaltung eingeladen gewesen, Israel hingegen nicht. Der Bürgermeister Nagasakis, Shiro Suzuki, hatte Sicherheitsgründe angeführt. Und die Veranstaltung soll in einer friedlichen und feierlichen Atmosphäre stattfinden, so Suzuki, was dann auch der Fall war. Dennoch blieb erstmals ein US-Vertreter der Veranstaltung fern. Andere Länder, darunter auch Deutschland, entsendeten nur rangniedrigere Vertreter bzw. kamen ebenfalls nicht nach Nagasaki. Israel auszuschließen bedeute, das Land mit Russland und Weißrussland auf eine Stufe zu stellen, hieß es in einem Schreiben. Die japanische Regierung erklärte zu der Kontroverse lediglich, dies sei eine Entscheidung Nagasakis.
Meldungen, dass ukrainische Truppen derzeit auch Geländegewinne auf russischem Staatsgebiet in der Region Kursk erzielen, konnte unsere Korrespondentin Rebecca Barth heute Morgen bei uns nur eingeschränkt bestätigen.
Die Washington Post zitierte gestern eine anonyme Quelle im Umfeld des ukrainischen Präsidenten Selenskis. Da heißt es, man habe etwa 100 Quadratkilometer auf russischem Gebiet unter ukrainischer Kontrolle. Man habe hunderte Kriegsgefangene dort genommen. Das können wir nicht unabhängig überprüfen. Aber es gibt tatsächlich Videos, die darauf hindeuten, dass sehr viele Dutzende russische Soldaten in ukrainische Kriegsgefangenschaft geraten sind.
Nach den jüngsten Messerattacken im öffentlichen Raum fordert etwa Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul von der CDU, Namen und Nationalität von Tatverdächtigen künftig publik zu machen. Dazu sagte bei uns im Deutschlandfunk Sebastian Hartmann, der innenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion.
Herbert Reul hat es vor 5 Jahren angekündigt, er hat es vor 5 Jahren nicht gemacht. Also nehme ich ihm in dieser Debatte kein Wort ab. Ich bin für die Nennung von Nationalitäten, wenn es im Tatzusammenhang auch wirklich erforderlich ist. Es ist ein Gebot der Transparenz. Es kann übrigens auch dazu führen, dass der Vorwurf, dass etwas verschwiegen wird oder gar unabhängigen freien Medien der Vorwurf der Lügenpresse gemacht wird, zukünftig unterbleibt. Das ist sehr wichtig. Wir wollen Messer in der Öffentlichkeit ausschließen. Wir wollen mehr Daten austauschen, auch über psychologische Profile von Waffenbesitzern. Also ist mir die Diskussion rein um eine Nationalitätennennung, wenn es um innere Sicherheit geht, viel zu wenig. Wir müssen viel mehr tun.
2 Tage vor Abschluss der Olympischen Sommerspiele bewertete Johannes Herber, Geschäftsführer von Athleten Deutschland, die Atmosphäre in Paris und die Leistungen in der deutschen Mannschaft.
Ich glaube, Paris hat es vermocht, die Spiele eben permeabel zu machen. Also ich glaube, dass es einfach eine gute Verbindung hergestellt hat zwischen den Bürgerinnen und Bürgern in der Stadt und den Athletinnen und Athleten, dadurch, dass eben viele der Wettkämpfe in der Stadt waren, dass es auch verteilt war in der Stadt und es wirkte unheimlich nahbar. Das Ergebnis des Medaillenspiegels ist ungefähr das, was den Prognosen entspricht. Für uns ist allerdings auch klar, dass der Medaillenspiegel nicht die Metrik ist, glaube ich, die wirklich die Leistungsfähigkeit und die Leistung der Sportlerinnen und Sportler abbildet. Denn es erfasst eben nicht die knappen 4., 5. und 6. Plätze. Es erfasst nicht die persönlichen Bestleistungen.